Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Grenzen und Grenzüberschreitungen beschäftigen uns heute. Im Frankfurter Künstlerhaus Musanturm, wo über Alternativen zu Ländergrenzen und deren Tendenz zum Ausschluss nachgedacht wird. In Düsseldorf, wo die Grenzen malerisch gesprengt werden, indem Linien sich auflösen in Licht. Und in Madrid, wo die Kunstwelt sich gegen die Ausgrenzung des zurückgetretenen Direktors des Museums Reina Sophia wehrt. Zuerst aber geht es um kulinarische Grenzen. Im Film Der Geschmack der kleinen Dinge geht es um neue Erfahrungen des Gaumens in einer anderen kulinarischen Weltgegend. Ein unglücklicher Sternekoch reist dazu aus Frankreich nach Japan. Dieser Sternekoch wird gespielt von Gérard Depardieu. Ein Star, klar. Der gleichwohl durch seine Nähe zu Wladimir Putin und der Annahme der russischen Staatsbürgerschaft nicht unumstritten ist. Vom Ukraine-Krieg aber hat sich Depardieu distanziert. Zur Rolle des Starkochs Gabriel sagte er gerade, es sei leicht, ihn zu spielen, weil Gabriel und Gérard fast die gleiche Person seien. Genussmenschen jedenfalls. Katja Nikodemus ist das auch, was das Kino angeht, im ganz Besonderen. Sie hat Der Geschmack der kleinen Dinge gesehen, der im französischen Original schlicht Umami heißt. Also nach jenem Teil des Geschmacksspektrums, das man vielleicht als herzhaft bezeichnen könnte. Wörtlich übersetzt aus dem Japanischen bedeutet Umami ungefähr köstlich. Ist er denn köstlich, der Film, Frau Nikodemus?
Tja, das ist natürlich schwer, jetzt direkt so ein Urteil zu bilden. Ich muss erstmal diesen Titel aber angreifen, weil der Originaltitel Umami, den hätte man ja eigentlich behalten können, oder? Ich meine, das ist ja ein relativ bekannter Ausdruck für diese fünfte Geschmackswahrnehmung. Ja, und in diesem Film, da geht es eben eigentlich gar nicht um den Geschmack der kleinen Dinge, sondern wie gesagt, Sie haben es ja schon gesagt, um einen Starkoch, einen Sternekoch. Und der hat eben den Geschmack am größten aller Dinge verloren oder ist ihm abhanden gekommen, nämlich der Geschmack am Leben. Und deswegen reist er eben nach einem Herzinfarkt und einer Bypass-Operation nach Japan, um da eben den Geschmack wiederzufinden am Leben, an den schönen Dingen.
Ist das jetzt ein Film übers Kochen, ein Film über Lebenskrisen, ein Film über Japan und über Frankreich oder worüber?
Also wenn man jetzt Japan oder Frankreich in diesem Film entdecken will, da wird man so seine Schwierigkeiten haben, glaube ich, weil eigentlich häuft der Film zu beiden Ländern einen ziemlichen Berg an Klischees an. Also Japan musste im Kino schon oft als so eine Art Sinnfindungsland oder so ein spirituelles Erweckungsterrain herhalten, eben auch in den Filmen oder manchen Filmen von Doris Dörrie. Und hier in Der Geschmack der kleinen Dinge, ja, da geht es schon um die sorgsame japanische Lebensmittelzubereitung in Gestalt einer Brühe für Ramensuppe. Das steht hier im Zentrum, dass wir dieser Koch entdecken. Und die Schweine für diese Suppe, die werden zum Beispiel mit japanischer Rockmusik aufgezogen. Und da scheint dann schon sowas auf, so eine wahrhaftige Exzentrik der japanischen Popkultur. Interessant oder symptomatisch finde ich das Frankreich-Bild des Films. Denn da diese französische Strenge oder Episode, da konzentriert sich der Film auf das Sterne-Restaurant, das die Frau des Sternekochs, gespielt von Sandrine Bonnaire, mit ihrem Sohn eigentlich panisch weiter betreiben will. Weil der Chef ist ja auf Fernreise in Japan. Und im Wesentlichen zittert man da vor dem Besuch einer prominenten Influencerin, die das Essen unter die Lupe nehmen will. Und die Macht dieser Influencerin, das finde ich sehr interessant, die zeigt der Film völlig affirmativ und unironisch. Sie bekommt zum Beispiel im Restaurant einen eigenen Speisesaal zur Verfügung gestellt und wird exklusiv bedient. Und da denken wir doch eigentlich wehmütig an Louis de Funès zurück in der Rolle eines Restaurantkritikers in Brust oder Keule. Ich meine, der verkleidete sich noch als alte Dame, um die Speisen im Luxusrestaurant unerkannt zu testen. Das waren noch Zeiten.
Es klingt jedenfalls jetzt bislang noch nicht nach der ganz feinen Kinoküche, was Sie berichten. Aber Gérard Depardieu spielt ja auch mit. Und er hat selber schon gesagt, dieser Sternekoch, der steht ihm nah. Was die Statur angeht, passt es ja auch ganz gut. Wie ist Depardieu in dem Film?
Also Gérard Depardieu ist ja eigentlich ein minimalistischer Schauspieler. Das hat jetzt nichts mit seinem Bauchumfang oder sonst was zu tun. Er ist wirklich ein Minimalist, ein großer Minimalist. Und der Film, der inszeniert ihn aber raumgreifend. Also der Gegensatz zum Beispiel zwischen diesen stillen japanischen Figuren und seiner bukolischen Figur, der wird überstrapaziert. Und Depardieu ist ja auch ein im besten Sinne schamloser Schauspieler und das wird ja auch schamlos ausgebeutet, wenn er zum Beispiel seinen Bauchumfang in einen japanischen Bademantel, eine Yukata zwängen muss oder sich dann in heiße Quellen plumpsen lässt. Und Depardieu, muss man sagen, ächzt und schleppt sich auch durch diesen Film. Man sieht, dass es ihm physisch nicht sehr gut geht, aber es gibt dann trotzdem eben Momente, in denen man sieht, was für ein großer Schauspieler er ist. Für mich wirklich einer der größten europäischen Schauspieler seiner Generation. Wenn er zum Beispiel einfach nur in einer japanischen Badeanstalt nackt vor dem Spiegel sitzt und schweigt. Und da sieht man eben, welche Verletzlichkeit in diesem massigen Körper, ja, lauert oder eingeschlossen ist.
Aber drumherum, würden Sie sagen, ist alles zu grob gewürfelt und zu scharf angebraten?
Ich frage mich, ob ich jetzt hier die Sterneköchin bin des Kinos oder die Restaurantkritikerin. Ich würde sagen, wenn man das Schaffen von Gérard Depardieu vielleicht weiter verfolgen will, dann sollte man sich diesen Film ansehen. Man kann den Film danach ja auch getrost wieder vergessen. Man kann zum Beispiel auch in ein Kochbuch von Gérard Depardieu schauen. Das ist übrigens gar nicht so schlecht, was er geschrieben hat.
Katja Nikodemus über Der Geschmack der kleinen Dinge mit Gérard Depardieu. Vielen Dank. Und wir bleiben bei den kleinen Dingen, kleinen Kunstwerken in diesem Fall. Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf zeigt Malerei, die in der Natur entstanden ist, sogenannte Plein-Air-Malerei, die aber zunächst um 1820 als Studie begann, bevor sie dann als eigenständiges Kunstwerk verstanden wurde. Mit kleinen Formaten natürlich. Die Düsseldorfer Malerschule hat besonders viele davon hervorgebracht. Und so ist das Museum Kunstpalast in Düsseldorf wohl genau der richtige Ort für eine Ausstellung zum Thema. Kuratiert hat sie Florian Illies, Autor, Journalist und Kunsthistoriker und Experte gerade für die Kunst des 19. Jahrhunderts. Er hat sich schon in seinem Buch »Gerade war der Himmel noch blau« mit dem Verhältnis von Kunst und Natur auseinandergesetzt. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen.
Am Anfang war das Wetter. Denn für einen Künstler, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Natur studieren wollte, hieß das ganz praktisch, einen Malkoffer und entsprechende Materialien einpacken und transportieren. Pinsel, Papier, Leinwand und Farben, die es ab den 1840er Jahren zum Glück aus handlichen Tuben gab. Und eventuell das Ganze auch schnell wieder verstauen und Schutz vor Wind, Regen oder Gewitter suchen. Spontane Malerei war also nur bedingt möglich. Von Johann Wilhelm Schirmer und seinem Malerfreund Karl Friedrich Lessing, beide zählten zur Düsseldorfer Malerschule, weiß Co-Kuratorin Anna Schütz eine Anekdote zu berichten.
Nachdem er und Lessing eben angefangen haben, zusammen die Düsseldorfer Umgebung zu durchstreifen und eben diese Studien in der Natur anzufertigen, dass sie mit einem Mechaniker einen Feldstuhl bauen, der dann einen Sonnenschirm auch hat, sodass sie wirklich in der Natur auch gut sitzen können. Und man weiß auch von Reisen, dass dann schon noch ein Helfer dabei ist, der vielleicht auch noch was transportiert. Oder man weiß von Schirmers Frankreich-Reise, dass Farben da auch an den Strand gebracht worden sind.
Um die Natur zu erforschen, ihren Zauber und ihre Gewalt, um zu erfahren, wie Licht und Schatten die Welt modellieren, musste es jedenfalls rausgehen. Holsteinische oder bayerische Landschaften, Wolken- und Waldstudien, Schilf, Efeu und Pestwurz, Bachläufe und Meereswellen. Und immer wieder Italien, wo die Sonne so ganz anders leuchtet als am Niederrhein. Die Befreiung der Natur war auch eine Befreiung der Maler, die teilweise weit reisten, sich in ihren Studien aber für Details interessierten, statt große Formate zu komponieren. Die Wurzel eines umgekippten Baumes, die Form einer Welle oder die Struktur eines von Insekten oder Schnecken angefressenen Blattes. Die Natur ist launig. Das Flüchtige und das Ewige liegen direkt beieinander, wenn fliehende Wolken über einen Fluss ziehen, der seit Jahrtausenden dort sein Bett hat. Die prägende Erfahrung, so lesen sich die Bilder des Rundgangs als Ganzes, ist die einer vertrauten Fremdheit oder auch fremden Vertrautheit, erklärt Kurator Florian Illies.
Wenn wir Caspar David Friedrich anschauen oder Carl Gustav Carus, da wird auf eine fast andächtige Weise auf die Natur geguckt, ein wenig verehrungswürdig in einer anbetenden Haltung. Man könnte auch sagen, da wird die Natur gesiezt. Die rheinländischen Künstler Achenbach-Schirmer duzen die Natur schon, also da geht es schon etwas direkter und weniger ehrfürchtig zu, aber es bleibt eine Distanz.
Es geht den Malern nicht anders als Philosophen wie Hegel oder Schelling, die die Welt neu und freiheitlich denken wollen. Die Ölstudien sind ein Weg zur Erkenntnis, was denn das Wesen der Natur oder aber auch das eigene Selbst ist. Welches Bild kann ich von der Welt haben, scheinen die vielen kleinformatigen Bilder zu fragen. Das führt zu perspektivisch teilweise tollkühnen Ansichten, in denen Landschaften wie von Drohnen aus betrachtet wirken. Die meisten Werke waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie blieben in den Künstler- oder Akademienachlässen und werden erst in jüngster Zeit entdeckt, auch für den Kunstmarkt. Das ist kein Zufall, denn vielleicht lassen sich diese sehr individuellen Ölstudien heute auch deswegen verstehen, weil sie eine ähnliche Logik aufweisen wie die autobiografische Literatur und Forschung der Gegenwart. Und weil die Umwälzungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Industrialisierung ähnlich einschneidend waren wie die digitale Zäsur heute. Aber nicht nur das scheinbar mühelose Anknüpfen an Sinn und Weltsuche macht diese Ausstellung sehenswert. Auch die durchweg dunkle Stimmung der Ausstellungsräume, die einen schönen Kontrast zum Titel Mehr Licht bildet, und die konzentrierte Hängung vieler Studien neben und übereinander. Es ist die Schönheit des Moments, an deren Ende natürlich auch die melancholische Erkenntnis steht, beim nächsten Blick ist alles anders.
Mehr Licht, die Befreiung der Natur im Düsseldorfer Museum Kunstpalast. Das Künstlerhaus Musonturm in Frankfurt ist ein Ort für alle Künste. Theater, Performance, Tanz, Musik, bildende Kunst, Literatur und Film. Die Grenzen zwischen den Disziplinen also werden dort ganz programmatisch aufgehoben. Mit einem heute beginnenden Festival will der Musonturm ganz grundsätzlich über Grenzen überhaupt nachdenken, über Abgrenzung und die Möglichkeit von Gemeinschaft. No One's Land heißt das Festival und es geht um andere Formen des Zusammenlebens, andere Ordnungen. Maximilian Zahn ist einer der Kuratoren. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was für andere Ordnungen das sind.
Wir haben nach Ordnungen gesucht von Gemeinschaften, die tatsächlich auch real existieren. Das ist einer der beiden Schwerpunkte in unserem Festival. Wir beschäftigen uns mit der Internationalität zum einen quasi in der Hinterfragung von Grenzen, zum anderen eben auf der Suche nach diesen Gemeinschaften. Und dazu haben wir neben den künstlerischen Produktionen auch ein Diskursprogramm zusammengestellt. In dem werden Mitglieder, AktivistInnen und DenkerInnen aus Gemeinschaften kommen, wie etwa den Zapatisten in Chiapas, Mexiko, den Kurd in Rojava und aus der Kommune Niederkaufungen in Nordhessen, die alle andere Erfahrungen machen auf der Suche nach mehr Gerechtigkeit, mehr Beteiligung, und real existierende Beispiele dafür sind, dass man sich auch anders organisieren kann.
Das sind jetzt die nicht künstlerischen Positionen. Wie sehen die künstlerischen Positionen dazu aus? Wie wird da das Thema Grenze thematisiert?
Also alle künstlerischen Produktionen beschäftigen sich auf die eine oder andere Weise mit einer kritischen Hinterfragung von Internationalität oder Grenzen. Aber das nicht nur als Thema, sondern vor allem eigentlich auch im Kern ihrer Arbeit. Eine der eingeladenen Arbeiten ist zum Beispiel Dark Matter der brasilianischen Gruppe Grupo Sena Ongzi und dem Choreografen Alejandro Ahmed. Das ist eine Zusammenarbeit, die wir sogar schon vor der Pandemie begonnen hatten, als Koproduktion von uns mit anderen Partnern in Deutschland, aber auch international. Und diese Gruppe ist ohnehin in Florianopolis in Brasilien gebased, also auch abseits der großen Zentren. Und diese Zusammenarbeit hatte sich über Corona jetzt total verkompliziert und vor allem digital stattgefunden. Und das ist jetzt inzwischen aber das erste Mal nach der Pandemie, dass sie wieder nach Europa kommen werden, das Stück präsentieren werden und in diesem Stück mithilfe von digitalen Technologien auch die Grenzen des Körpers überwinden. Also indem sie das Stück nicht nur live auf der Bühne performen, sondern es zugleich immer auch schon im virtuellen Raum stattfindet.
Wenn Sie so sehr an der Auflösung von Grenzen arbeiten bei Ihrem Festival und Beispiele dafür dem Publikum zeigen, dann, weil Sie die Grenzen in der konkreten aktuellen Situation für problematisch halten?
Ja, also ich würde sagen, wir haben so eine These für das Festival und die heißt Civilization cannot be saved from above. Also die Zivilisation kann nicht von oben gerettet werden. Und da orientieren wir uns eher auch an vielen KünstlerInnen, die versuchen in ihrem Zusammenarbeiten eben diese Grenzen zu hinterfragen. Und eine der Arbeiten, die sich sehr kritisch damit auseinandersetzt und Grenzen sehr stark kritisiert, das ist der Choreograf Arkadi Saidis, der seit Jahren schon zu Grenzen arbeitet. Und das aus einer choreografischen Perspektive, weil er sagt, Grenzen sind ein Ort, wo es so viel Bewegung gibt wie nirgendwo sonst. Und gleichzeitig aber wird nirgendwo sonst diese Bewegung so stark eingeschränkt. und erarbeitet ausgehend von einer Liste, die zusammengestellt wurde von United for Intercultural Action, die versucht, die Namen von Menschen zu sammeln, die aufgrund der europäischen Grenzregime gestorben sind. Und in dieser Performance lokalisiert er die Gräber dieser Menschen und verbindet sie zu einer Landkarte und macht so überhaupt auch die Dimension der Tödlichkeit von Grenzen sicht- und erfahrbar.
Ihre ferne utopische Hoffnung ist die, dass die Kunst nicht nur die Augen, sondern auch die Grenzen öffnen kann?
Also ich würde sagen, viele unserer Arbeiten sind ohnehin schon immer so angelegt gewesen. Aber ja, ich glaube, mit diesem Festival versuchen wir auch einen Prozess anzustoßen. Nämlich einer, der sich nicht nur mit Grenzen im Allgemeinen beschäftigt, sondern auch nochmal im künstlerischen Zusammenarbeiten. Wir stehen ganz häufig vor dem Problem als internationales Produktionshaus, dass unser Auftrag ist, international zu arbeiten, aber nicht alle Leute, die wir einladen, die gleichen Privilegien teilen, Grenzen rein physisch zu überschreiten. Dafür soll dieses Festival Anlässe bieten, auch nochmal drüber nachzudenken, einen Prozess anzustoßen, wo man sich eben auch nochmal versucht, zusammenzufinden. KünstlerInnen, AktivistInnen, DenkerInnen, genauso wie wir als eine Institution und auch ganz praktisch in Zukunft daran zu arbeiten, wie wir Lösungen finden können, wie eine internationale Zusammenarbeit gerechter aussehen kann.
No One's Land, ein Festival über Grenzen im Künstlerhaus Musonturm in Frankfurt. Das Museo Reina Sofia in Madrid ist eines der bedeutendsten in ganz Europa für zeitgenössische Kunst. 3 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in das umgebaute historische Krankenhaus direkt gegenüber vom Prado. 15 Jahre lang hat der Kunsthistoriker Manuel Borja Viel das Haus geleitet. Im Januar ist er zurückgetreten. Seine Art, Kunst zu zeigen, ohne Sockel und großes Tamtam, aber mit Kontext, wurde zum Vorbild. In Spanien aber ist er immer wieder angefeindet worden. Konservative und rechte Gruppierungen und Medien lehnten seine Art des Museumsmachens ab. Mit 2 offenen Briefen haben jetzt hunderte Kulturschaffende aus aller Welt Manuel Borja Viel ihre Unterstützung ausgesprochen. Franka Wels aus Madrid.
Maribel López ist eine der vielen aus der Kunstwelt, die Manuel Borja Viel mit ihrer Unterschrift ihre Wertschätzung zeigen wollen. Seine Arbeit im Museum Reina Sofia sei einzigartig gewesen, sagt die Direktorin der Kunstmesse Arco in Madrid. Es ist ihm gelungen, das Museum dauerhaft grenzüberschreitend zu machen. In Spanien ein Interesse an Kunst zu wecken, von dem auch die Arco profitiert, und er hat Themen auf eine neue Weise erklärt und vermittelt. Borja Viel begreift Kunst als gemeinsames Lernen, Museen als Orte des Wissens und der Auseinandersetzung, zieht in seinen Ausstellungen auch immer wieder Verbindungen zu lateinamerikanischer Kunst und lässt auch die spanische Kolonialgeschichte nicht außen vor. Der Künstler Adrià Joya lebt in Barcelona und macht Video- und Fotoarbeiten. Einige seiner Werke werden auch im Museum Reina Sofia gezeigt. Auch er hat für Manuel Borja Viel unterschrieben, hält dessen Arbeit für ein Schlüsselprojekt der spanischen Kunstgeschichte. Ich denke, er schlägt eine neue Lesart dessen vor, was eine Museumssammlung ausmacht, wie man nicht erfassen kann, was ein Kunstwerk ist, ohne soziale Bewegungen oder die politische Situation zu berücksichtigen und Kultur als wesentlichen Teil der Gesellschaft zu begreifen.
La situación política, la situación también del de otros ámbitos, lo que sería la cultura, ¿no? Y la cultura como una parte esencial de la sociedad.
Kunst als Ausdruck dessen, was eine Gesellschaft umtreibt. Im Mai 2011 begannen in Spanien die Proteste der Indignados, der Empörten, die ihrer Wut auf die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Land Luft machten. Unter anderem, dass Manuel Borja Viel dieser sozialen Bewegung einen kleinen Bereich im Museum Reina Sofia einräumte, brachte ihm seitens konservativer Medien wie der Zeitung ABC den Vorwurf der Podemisierung des Museums ein, eine Anspielung auf das Linksbündnis Unidas Podemos, das derzeit in Spanien mitregiert. Roberta Bosco findet das absurd. Borja Viel habe Unidas Podemos oft kritisiert, sagt die Kunstkritikerin, die unter anderem für die Zeitung El País schreibt und in Barcelona lebt. Ich habe unterschrieben, weil ich denke, dass rechtsgerichtete Gruppen sich aus irgendeinem Grund von dem Museum ausgeschlossen fühlten und eine Kampagne gestartet haben, um das Museum mit einigen absolut nicht hinnehmbaren Angriffen zu verleugnen. verleumden. Neben persönlichen Angriffen auf den Museumsdirektor wurden auch Vorwürfe laut, es habe Unregelmäßigkeiten bei früheren Vertragsverlängerungen gegeben. Vorwürfe, die Borja Viel und das Museum widerlegen konnten. Roberta Bosco glaubt, dass die Attacken auch für eine größere Frage stehen, die der Deutungshoheit über eines der bedeutendsten Museen Spaniens. Künstler Adrià Julià ist vorsichtig mit dem Begriff Kulturkampf, nimmt aber eine gewisse Radikalisierung der Positionen wahr. Und jetzt, da ein Wechsel ansteht, wollen einige die Situation natürlich auch in ihrem Sinne nutzen. Kurz vor seinem Abschied hatte Manuel Borja Viel noch erklärt, die Entscheidung, seinen Posten aufzugeben, habe er schon vor Monaten getroffen, unabhängig von den jüngsten Anfeindungen. Seine Aufgabe sei es, die künstlerische Praxis von der Institution herzudenken, und das werde er auch weiterhin von anderen Orten aus tun. Zum Beispiel in São Paulo in Brasilien, denn Borja Viel gehört zum Team der Kuratorinnen und Kuratoren der diesjährigen Biennale dort.
Internationale Unterstützung für den spanischen Kunsthistoriker Manuel Borja Viel. Anna Kohn hat die Kulturmeldung.
Um den Leiter des nächsten African Book Festival in Berlin gibt es gerade Diskussionen. Mohamedou Sellahi ist mauretanischer Schriftsteller, studierte in Deutschland und wurde als Dschihadist von Al-Qaida in Afghanistan ausgebildet. Später war er mehrere Jahre in Guantanamo inhaftiert. 2015 erschien sein Tagebuch aus dieser Zeit. In der FAZ hieß es, mit der Wahl von Sellahi spucke man den Opfern des Islamismus ins Gesicht. Stefanie Hirsbrunner von der Festivalleitung verteidigte die Wahl dagegen.
Wir haben uns sehr intensiv mit der Biografie von Mohamedou Sellahi beschäftigt. Die ist ja auch offengelegt wie kaum eine andere. Sie ist sehr recherchiert und einfach nachzuschauen. Auch unter anderem in der ARD gibt es eine Dokumentation, die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Der bekannte Journalist John Götz hat sich 13 Jahre mit Mohamedou Sellahi beschäftigt. Wir haben mit ihm gesprochen beispielsweise. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv mit seiner Biografie auseinandergesetzt, aber natürlich auch den Fokus auf seine Kunst gelegt.
So Hirsbrunner in der Dreisatzsendung Kulturzeit. Einen Skandal wie bei der Documenta werde es aber nicht geben, sagte Hirsbrunner.
Also ich kann da schon, glaube ich, beruhigen, dass sich das nicht wiederholen wird.
Gestern schon hatten wir über Roger Waters berichtet, den Mitgründer von Pink Floyd. Dabei ging es vor allem darum, dass ihm eine antisemitische Haltung vorgeworfen wird. Jetzt hat Waters sich gestern auch als eine Art Sicherheitsexperte geäußert. Vor dem UN-Sicherheitsrat sprach er über den Russland-Ukraine-Krieg. Auf Einladung Russlands wurde Waters gestern per Video zugeschaltet und sagte, der russische Angriff auf die Ukraine sei nicht unprovoziert erfolgt. Die Musik des US-Komponisten Burt Bacharach steckte in Filmsoundtracks, wurde im Radio gespielt und bohrte sich meistens als Ohrwurm in den Köpfen fest. Gestern ist der Grammy-, Oscar- und Tony-Gewinner in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben, mit 94 Jahren. Bacharach schuf Hits wie I Say a Little Prayer, Walk On By und Do You Know the Way to San Jose. Gern mit seiner Lieblingsinterpretin Dionne Warwick und in Zusammenarbeit mit Texter Hal David. Bacharach wuchs zuerst in Kansas auf, zog dann mit seiner Familie nach New York und studierte dort Musik und Komposition. Seine Songs wurden von Elvis Presley, den Beatles und Frank Sinatra gecovert und in jüngerer Zeit sangen oder sampleten sie die White Stripes und Ashanti. Bacharachs Songs mit ihrem Mix aus Jazz, Pop und Rock bleiben sicherlich unvergessen. Und tatsächlich müssen wir Ihnen jetzt einen Ohrwurm am Ende auch noch mitgeben. Raindrops Keep Falling on My Head, komponiert von Burt Bacharach.
Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit.
Musik von Burt Bacharach, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldung hatte Anna Kohn. Dankeschön dafür. Der EU-Gipfel in Brüssel, die Folgen der Erdbeben in der Türkei und Syrien. Zwei Themen sind das in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.